Liebe Gemeinde, im Laufe des Jahres sind wir es in unseren Gottesdiensten an Sonn- und Hochfesten gewohnt, zwei Lesungen zu hören. Die erste immer aus dem Alten Testament, ausgewählt in Bezug auf das Evangelium, um so schon einen Schlüssel, eine Öffnung auf das Evangelium zu geben. Und als zweite Lesung ein anderes Buch oder meist ein Brief aus dem Neuen Testament, der Woche für Woche fortgesetzt wird wie eine Fortsetzungsgeschichte, um so seinen Faden nicht zu verlieren. Auf unterschiedlichste Weise soll so im Laufe von 3 Jahren möglichst viel vom Wort Gottes aus der Heiligen Schrift uns näher gebracht werden. In der Osterzeit ist das nun aber anders, wie Sie vielleicht eben schon bemerkt haben. Da hörten wir als erste Lesung nicht aus dem Alten Testament, sondern aus der Apostelgeschichte. Und das wird uns die ganze Osterzeit begleiten. Jeden Sonntag in der ersten Lesung etwas ausgewählt, was zu den anderen Texten passt. Und in der Woche, wo ja nur eine Lesung gelesen wird, jeden Tag fortsetzend bis hin zu dem Samstag vor Pfingsten, wo dann die Apostelgeschichte beendet ist. So sollen wir mit hineingenommen werden in die große Lerngeschichte der ersten Christen, wie Lukas sie für Theophilus, wie es am Anfang der Apostelgeschichte heißt, aufgeschrieben hat, genauso wie schon sein Evangelium, um zu erfahren und uns zu orientieren an den Ereignissen, an dem Handeln und Tun der ersten Christinnen und Christen, die ja von Jerusalem ausgehen, von den Erfahrungen, die sie dort gemacht haben, die Botschaft in die ganze Welt getragen haben, und das hieß in der Perspektive von Lukas eben bis ins Zentrum der Welt, bis nach Rom, wo die Apostelgeschichte enden wird. Und so hörten wir eben auch heute wenige kurze Verse, die zutiefst in das Leben der Urgemeinde in Jerusalem führten und uns auch heute Vorbild sein können, auch wenn die Wirklichkeit manchmal ganz anders aussieht und vermutlich auch bei Lukas schon etwas anders gewesen ist, aber so beschreibt er doch ein großes Ideal. Die Gemeinde, zunächst beschreibt er, was die Gemeinde getan hat. Sie haben mit Kraft Jesus, den Auferstandenen, verkündet. Darum ging es im Innersten, nichts anderes. Das war ihr Konzept und ihr Anlass, den Auferstandenen zu verkünden. Den wollten sie zu den Menschen bringen und von ihm Zeugnis zu geben. Und das wurde mit großen Gnaden bedacht, das heißt, wenn wir das Wort Gnade übersetzen, mit viel Erfolg und Zuwendung, dass es wirklich angekommen ist, und die Geschichte setzt sich ja fort, schon, dass viele sich eben angeschlossen haben in der ersten Zeit, weil es so attraktiv und spannend war. Das haben sie getan, den Auferstandenen verkündet. Und die Gemeinden waren ein Herz und eine Seele. Sie hatten alles gemeinsam, wie es hieß. Nun sollte damit jetzt nicht die perfekte Kommune oder der hervorragende Kommunismus beschrieben werden. Vielmehr wurde auf diese Weise schon eine Brücke gebaut in die philosophische Gedankenwelt der Griechen, wo es immer wieder darum ging, dass Freunde alles gemeinsam haben. Bis in die Formulierung der Apostelgeschichte hinein wird dieser Gedanke aufgenommen, um vielen sozusagen auch einen Zugang in diese neue Gemeinschaft zu eröffnen. Wichtig ist aber dabei, dass sie eben füreinander gesorgt haben, wirklich füreinander da waren und die Not des anderen wussten und so die Urgemeinde eine große Solidargemeinschaft, eine Verantwortungsgemeinschaft gewesen ist, wo der Einzelne sich um den anderen gekümmert hat und wo so Zeugnis gegeben wurde, eben von dem Herrn, der im Abendmahlsaal den Jüngern das ja aufgetragen hat, einander zu lieben, sich einander zuzuwenden, einander zu dienen, und das eben auch ganz praktisch sein kann, Jesus es in der Fußwaschung getan hat und wie sie es dann dort tun, im Miteinander teilen, im Miteinander umgehen, im Füreinander sorgen. So lebte die Urgemeinde in Jerusalem. Die Gemeinde, und wenn wir diese Lesung hören, ist es die Einladung, uns auch daran zu orientieren. Das heißt ja, ehrlich zu fragen, was in der Mitte unseres pastoralen Tuns, aller Konzepte und aller möglichen Wege, die so eröffnet werden, steht. Ob es wirklich der Auferstandene ist, der da verkündigt wird und der im Herz allen Tuns der Kirche und jeder Gemeinde steht. Eine nicht ganz einfache Frage, doch eine tiefe Gewissenserforschung für uns, für mich auch selbst, für unsere Gemeinde, für die Kirche, ob das wirklich in der Mitte steht, der Auferstandene. Nicht alle möglichen anderen Ideen oder Gedanken, die man so haben kann. Und es geht um Solidargemeinschaft, die wir ausdrücken hier immer wieder in der Kollekte, auch wenn das ja sehr objektiviert ist. Wer mal mit Kofi in Benin war, wird erlebt haben, wie dort ja konkrete Dinge zum Altar gebracht werden bei der Gabenbereitung, Hühner und Essen und alles Mögliche, was dann in der nächsten Woche konkret auch gegessen worden ist. Ein Ausdruck dafür, dass man eben von dem lebt, dass man Verantwortung füreinander hat in der Kollekte, in dem Zusammentragen, was dieses Wort ja heißt. Da wenn wir sonst den freiwilligen Gemeindebeitrag zahlen oder Spenden machen, ist es ein Ausdruck dieser Solidarität, wie in der Urgemeinde, was zutiefst zum Christsein dazugehört. Und eine geschichtliche Weise, zumindest hier bei uns in Deutschland, ist dabei eben auch die Kirchensteuer. Auch wenn sie ja nicht so ganz freiwillig gemacht wird, ist es doch ein Ausdruck von dieser Verantwortung füreinander. Die Steuer, die ja nicht von der Kirche eingeführt worden ist, sondern vom Staat, als 1802 die Kirchen säkularisiert wurden, in diesem komplizierten Wort des Reichsdeputationshauptschlusses, und den Kirchen ja alle Besitztümer genommen worden sind, jegliche Grundlage entzogen worden ist, da wussten die Fürstenhäuser, dass sie aber doch für das Personal und für die Gebäude der Kirchen die Verantwortung übernehmen müssen und haben deshalb gesagt, dass sie das tun wollen. Merkten aber ziemlich schnell, dass das eine etwas sie übersteigende Aufgabe ist. Zurückgeben wollten sie die ganzen Besitztümer natürlich auch nicht, hatten sie ja schon schön alle sich einverleibt. Und deshalb kamen sie 1827 als erstes im Fürstentum Lippe auf die Idee, die Kirchenmitglieder mit einer Steuer zu belegen, um diese Verantwortung, die der Staat übernommen hat, zu erfüllen, für Personal und für Gebäude, für den Unterhalt zu sorgen. Und dieses System setzte sich dann durch, dass Ende des 19. Jahrhunderts in fast allen Ländern des Deutschen Bundes diese Regelung getroffen worden ist. Sie wurde dann, nachdem die Monarchie zu Ende war, in die Weimarer Reichsverfassung übernommen, dann ins Grundgesetz und schließlich auch in den Einigungsvertrag 1990, als die neuen Bundesländer zur Bundesrepublik beigetreten sind. Ein System, das nicht ganz freiwillig ist, dem man sich ja nur entziehen kann, wenn man aus der Kirche austritt, was aber unvorstellbar gewesen wäre für die ersten Christen, sich der Verantwortung füreinander und der Solidargemeinschaft zu entziehen. Auch das, die Kirchensteuer, eine Weise, wie wir füreinander sorgen und Verantwortung übernehmen, womit ja dann auch vieles getan und gemacht wird. Die Apostelgeschichte will uns einladen, unser Handeln, unser Leben zu überprüfen und ehrlich anzuschauen, wie weit Wirklichkeit und Ideal beieinander liegen oder auch auseinander liegen. Die heutige Lesung lädt uns ein, solidarisch miteinander zu sein und den Auferstandenen in die Mitte zu stellen. Und wo das gelingt, da werden auch wir heute in unserer Zeit reiche Gnaden empfangen, wie die Christinnen und Christen damals in der Urgemeinde in Jerusalem. Amen.